eine der nobelsten Regungen im Menschen, sich zu seinem Vaterland zu bekennen.
Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Ausgabe unseres wunderbar jetzt gar nicht mehr so neuen Podcasts. Ist ja jetzt schon fast anderthalb Monate alt.
Hallo.
Apropos alt, Gerrit ist auch da.
Ja.
Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, sondern
bin auch alt.
Ja, vor knapp zwei Wochen gab es bundesweit ja so Plakataktionen und verschiedene, also in den Medien hieß es, Rechtsextremisten greifen Medienhäuser und Parteien an, hat zum Beispiel der Tagesspiegel geschrieben. Aber da ging es vor allem um so Plakataktionen von sogenannten Identitären auf verschiedene Parteibüros und eben Medienhäuser. Und bei der Taz ist wohl auch eine Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter angegriffen worden. Deswegen haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns heute mal mit dieser sogenannten Identitären Bewegung. Aber vorweg natürlich mit der sogenannten Neuen Rechten als Grundlage für die Identitäre Bewegung. Aber zuerst mal natürlich, hallo Gerrit.
Hallo Sven. Ja, ich finde ich ein mega spannendes Thema. Dein Witz, ne, mit dem Alt vorhin, um den nochmal aufzugreifen. Nicht mehr alter Podcast, neue Rechte. Ist es ja auch so ein Begriff. Ich weiß nicht, die Identitären sind, glaube ich, mittlerweile einigen ein Begriff. Die haben es ja auch immer mal wieder geschafft in die Medien mit ihren Aktionen. Darüber werden wir ja auch reden. Das ist ja auch Bestandteil in ihrer Strategie. Aber wie so oft haben wir das Gefühl, und dass diese Organisation dann irgendwie über sie berichtet wird, aber so die Grundlagen, was dahinter steckt, eigentlich dann gar nicht so sehr bekannt ist. Und deswegen ja, wuchs auch das Bedürfnis, das einfach nochmal wieder vielleicht so ein bisschen strukturiert, auch mit wieder mal einen Blick in die Forschung und in die wissenschaftliche Betrachtung dieses Phänomens zu blicken, was das eigentlich ist, ganz sachlich, ganz objektiv erstmal. Und dann kommen wir nochmal auf die IB, also auf die Identitäre Bewegung zurück, die zur sogenannten Neuen Rechten gehört. Ja, und dann wird es vielleicht nicht mehr so sachlich.
Genau, und dann würde ich jetzt einfach mal direkt einsteigen. Wenn wir von der Neuen Rechten reden, Gerrit, was ist denn neu an der Neuen Rechten?
Naja, das ist ein spannendes Thema, weil eigentlich ist gar nichts neu. Eigentlich sind sie fast noch älter als die alten Rechten. An sich ist der Begriff Neue Rechte natürlich nicht ganz verkehrt, weil es doch ein neueres Phänomen ist. Aber das ist eigentlich egal. Der Begriff ist vor allem eine Selbstzuschreibung der neuen Rechten, auch um sich bewusst abzugrenzen von der, sagen wir mal, verstaubten alten Rechten, um öffentlich wirksam auch anders dazustehen und vielleicht andere Zielgruppen anzusprechen. Und sie beziehen sich aber, und deswegen noch älter eigentlich, auf Denker, die vor der NS-Zeit waren, und zwar in der Weimarer Republik, die mittlerweile als Denker der sogenannten konservativen Revolution zusammengefasst werden. Aber dazu kommen wir gleich noch mehr und deswegen wollte ich nur sagen, ist nicht älter. Und interessant an dem Begriff Neue Rechte, nur um auch nochmal darauf hinzuweisen, wenn man jetzt von neuer Rechte spricht im Allgemeinen, als sei es ein neues Phänomen im Vergleich zu, was weiß ich, den Nazis im Dritten Reich, vergisst man auch, dass es da einfach Kontinuitäten gibt, die man auch unbedingt benennen muss. Vor allem hier ja besonders spannend, dass sie sich auf Denker beziehen vor der Nazi-Zeit. Diese Denker maßgeblich die Nazi-Zeit und die Ideologie der Nazis mit bestimmt haben und die werden jetzt wieder aufgegriffen. Deswegen, es gibt eine Kontinuität, deswegen sollte der Begriff Neue Rechte ausschließlich als Klassifizierung auch aus einer wissenschaftlichen Sicht fungieren, dass man sagt, okay, das sind die neuen Rechten, die haben neue Strategien und deswegen sollte man sie unterscheiden zu alten Rechten und dem vielleicht anders entgegentreten.
Genau, das hast du es ja schon relativ grob angesprochen. Ich würde noch mal ganz kurz auf diese Entstehungsgeschichte dazugehen, weil so ein bisschen auch, um das einordnen zu können, seit wann gibt es diese neue Rechte überhaupt? Ist es jetzt heute noch ein neuer Begriff oder wie muss man das Ganze verstehen? Du hast so ein bisschen, was hast du ja schon angesprochen, die neue Rechte war natürlich als Abgrenzung zur alten Rechten gedacht und die alte Rechte wird dann quasi als das bezeichnet, was eben den Nationalsozialismus ausgemacht hat, also die Nationalsozialisten waren quasi die alten Rechten und das, was dann auch noch in der Bundesrepublik weiter bestanden hat, war eben so die sogenannte alte Rechte. Und ja, mit den 1970ern ungefähr kam dann eben diese sogenannte neue rechte Bewegung auf, kam aus Frankreich mit der französischen Nouvelle Droite eben rüber nach Deutschland.
Nouvelle Droite.
Genau, und ist dann halt hier in Deutschland in Anführungsstrichen angekommen, hatte dann mehrere Hoch- und Tiefphasen, wie es halt immer so ist. In den 90ern gab es wohl eine relative Hochphase und dann ist das Ganze abgeflaut. Und was wir dann natürlich auch nochmal klären können, ist es denn heute so, dass wir wieder eine Hochphase dieser neuen Rechten haben, aber da kommen wir dann eben später im Rahmen der identitären Bewegung, denke ich mal, auch nochmal genauer drauf zu sprechen. Was jetzt natürlich, ja?
Ach nee, ich finde, so, eigentlich wär ich so einer von den Idioten, dann würde ich auch mal eher sagen, ich gehöre zu Nouvelle Trotte. Das hört sich so schön intellektuell an, weißt du?
Ja.
So neue Rechte, ist nicht so geil. Naja, so viel dazu. Und dann Intellektualität ist nämlich ein wichtiger Begriff auch für die Analyse später. Nouvelle Trotte. Sorry.
Genau, Französisch ist ja immer so ein schöner Begriff noch aus der Zeit der Aufklärung. Wenn wir nämlich jetzt schon dabei sind, dann können wir auch gleich einsteigen. Du hast es ja gerade angesprochen. Was sind denn diese Ziele der neuen Rechten, die politischen Ziele? Wir haben so ein bisschen reingeschaut und sind quasi auf zwei große Punkte gekommen. Zum einen ist das die sogenannte kulturelle Hegemonie, die sie anstreben, und zum anderen ist es aber auch eine Intellektualisierung des Rechtsextremismus bzw. der Metapolitik. Genau, und da wollen wir jetzt einfach mal schauen, was wir da genau haben.
Ja, also auch nur nochmal, um das ganz deutlich zu machen, diese beiden Ziele bzw. strukturellen Merkmale sind auch Strategien oder münden in Strategien, die neue Rechte elementar unterscheidet. Oder nicht elementar, aber doch deutlich unterscheidet von der sogenannten alten Rechten, von dem, was man sich so vorstellt unter Neonazis auch, die mit ihren Glatzen und Bomberjacken aufmarschieren oder der NPD. Also nur, um das nochmal festzumachen und das im Hinterkopf behalten, das sind die anderen, die arbeiten anders, aber das sind auch Rechtsextreme, das sind auch Neonazis, aber sie arbeiten anders. Das muss man sich klar machen, um vielleicht auch zu verstehen, warum von ihnen eine andere oder vielleicht eine größere Gefahr ausgeht. Genau, das wollte ich dazu nochmal sagen. Und dann kannst du ja mal einsteigen, Sven, und mal erklären, was die Intellektualisierung des Rechtsextremismus eigentlich bedeutet.
Ja, genau, also wie gesagt, ich habe es vielleicht ganz also nicht ganz richtig ausgedrückt. Das ist natürlich nicht das Ziel, ist natürlich nicht eine Intellektualisierung, sondern die Strategie, um zum eigentlichen Ziel zu kommen, also zur Durchsetzung der Weltanschauung natürlich. Und ja, Intellektualisierung ist eben, wenn man das erstmal hört, dann denkt man natürlich, oh, Intellektuelle bei den Rechten, das gibt's doch gar nicht, Nazis sind doch alle dumm, so, das sind doch immer diese schönen Bilder, die alle kennen, was sowieso schon mal falsch ist, weil es im Endeffekt, ja, so ein gern gemachter Fehler ist, dass man halt einfach den politischen Gegner oder dann gerade Rechte als dumm darstellt. Natürlich, das darf man auch nicht vergessen, gibt es relativ viele, ja, aus niedrigen Bildungssektoren, die da natürlich das Maul aufreißen, aber es gibt eben auch sehr viele, die eben sehr gut gebildet sind, und dazu gehört eben oder gehören eben auch diese neuen Rechten. Und da meint Intellektualisierung dann eben vor allem, dass man die eigenen Positionen, die man vertritt, gegenüber anderen nachvollziehbar formulieren kann und dann eben auch mit beispielsweise Zitaten arbeitet, also mit einer breiteren Grundlage als es eben die alte Rechte oder dann diese in Anführungsstrichen dümmeren Teile tun. Und da geht es dann vor allem darum, dass man gerade diese völkischen Positionen, die man hat, umfangreich begründet und eben, wie gesagt, mit Zitaten aus verschiedenen wissenschaftlichen Strömungen fundiert und eben damit argumentiert und nicht eben ja mit dieser rassistischen Ideologie, sondern davon eben wegkommt und ja in Anführungsstrichen wissenschaftlich fundierte Belege bringt, um zu zeigen, alles klar, so und so ist meine Argumentation. Genau.
Ja.
Vielleicht so erstmal in Kürze, was eben ja Intellektualisierung meinen könnte.
Ja, genau. Und um das alles auch gar nicht zu breit auszubreiten, sei dazu halt nochmal gesagt, man kann sich das natürlich so vorstellen, wie im Endeffekt auch was weiß ich, so die Philosophie arbeitet oder auch Teile der Politikwissenschaften, Ideengeschichte. Man bezieht sich, wie ich ja schon angesprochen habe, man bezieht sich auf Denker, auf Philosophen, politische Theoretiker, die halt Theorien schon mal ausgebreitet haben im Laufe der Geschichte, greift die auf, argumentiert mit ihnen, erweitert sie und hat so natürlich, baut sich so eine intellektuelle, ideengeschichtliche, fast schon philosophische Grundlage für die eigene Ideologie, die man dann präsentieren kann. Und genau, das ist natürlich, muss man ja jetzt erstmal auch anerkennen, das ist natürlich eine geistige Leistung, das muss man erstmal machen. Da haben sich auch innerhalb der neuen Rechte Strukturen ausgebildet, Institutionen ausgebildet, die das machen, die das verbreiten, die das verlegen, die damit Einfluss nehmen, die damit versuchen, Leute zu erreichen. Und dadurch erreichen sie eigentlich meiner Ansicht nach auch eine ganz andere Zielgruppe. und sprechen können ganz andere Leute ansprechen. Leute, die denken, Alter, diese Idioten-Nazis mit den Bomberjacken auf der Straße, mit denen will ich nichts zu tun haben, das sind alles Vollidioten. Genau, und dann im Endeffekt entwickelt sich daraus ja auch so eine Art, entwickelt sich so ein Gefühl eines elitären Zirkels, der den anderen sagen muss, was hier falsch läuft, und dieses Gefühl lockt meiner Ansicht nach auch Leute da rein. Also wir sind der auserwählte Zirkel von Intellektuellen, wir haben das alles analysiert, wir müssen euch sagen, dass wir vor einer Umvolkung stehen und Europa untergeht wegen der Massenimmigration. Und genau, und das ist das Ding. Und wie gesagt, wie du ja auch schon gesagt hast, kommen ja dann diese neuen die neuen Theorien dazu, die versuchen auch als so eine Art PR-Gag zu sagen, wir sind ja eigentlich gar keine Rassisten wie die Neonazis oder wie die Faschisten von früher, sondern wir haben eigentlich eine andere Ideologie. Und da kommen wir auf die Ideologie, wie wir schon angesprochen haben, der Ethnopluralismus dazu. Ja, genau, ich weiß nicht, vielleicht wollen wir den nochmal erklären, Sven?
Ja, ich würde aber vielleicht vorher noch kurz noch was zu dieser Intellektualisierung sagen, weil es geht ja eben auch darum, dass man ja auch wegkommt von diesem dumme Nazis-Bild, sondern man spielt ja auch explizit eben mit Zitaten und mit Ähnlichen. Und was man halt auch machen will, was man auch nicht vergessen darf, es geht ja nicht nur darum, man will ja auch quasi weg aus diesem schludrigen Rechtsextremisten-Bild, man will ja quasi hin in so eine Richtung konservativ, also Selbstzuschreibung konservativ. Und wenn man sich eben auch beispielsweise diese Denker aus der Zeit vor der NS-Zeit anschaut, dann merkt man eben auch, das ist halt wirklich so eine Art von altem Konservativismus. Und jetzt weiß ich, war es der Verkehrsminister? Nee, das war irgendjemand anders von der CSU, der von dieser konservativen Revolution gesprochen hat. Und witzigerweise beziehen sich ja diese Neurechten genau auch auf diese konservative Revolution aus der Zeit der Weimarer Republik. Was ich sehr witzig fand, dass da eben diese gleichen Begriffe benutzt wurden.
Ja, obwohl man dazu natürlich sagen muss, wie ja schon erwähnt, beziehen sie sich bewusst auf diese Leute, damit sie sagen, ja, wir beziehen uns jetzt nicht auf Goebbels oder was. Aber und man muss auf der einen Seite fair bleiben, das ist sagen, dass viele von diesen Denkern, auf die sie sich beziehen, also auch keine klassischen, also die ja noch gewirkt haben bis in die Zeit des Nationalsozialismus rein. Teilweise wurden die verfolgt, teilweise waren die keine Nationalsozialisten, aber teilweise waren sie auch Ideologen, die Ideologie, die der Nationalsozialisten vorbereitet haben und dann auch mit weiterentwickelt und bereitet haben, sei es ein Karl Schmitt oder so. Das sind ja diese klassischen Denker. Genau. Deswegen ist es natürlich ein PR-Gag. Ich würde sagen, es ist eine Art PR-Gag zu sagen, wir beziehen uns auf die, wir entwickeln uns daraus unsere Theorie, damit wir natürlich nicht mit diesem einfach offensichtlich zu Recht sehr, sehr verrufenen Zeit, damit man nicht mit dieser Zeit in Verbindung gebracht wird und so natürlich auch andere Leute ansprechen kann, einfach auch Teil der Strategie.
Genau, und jetzt hattest du ja eben schon den Ethnopluralismus angesprochen. Was genau das ist, würde ich sagen, klären wir dann jetzt wirklich mal kurz. Im Endeffekt, ja, wenn man es kurz fassen will, ist es eine begriffliche Variation von diesen Ungleichwertigkeitsideologien aus der rechten Szene, die aber, und das ist jetzt eben der große Unterschied, kulturalistisch und nicht mehr rassistisch gesehen oder argumentiert wird. Und es hat beispielsweise auch Alain de Benoist oder so ähnlich, irgendein französischer
Alain de Benoist.
Französischer Chefdenker.
Français, oui, oui.
Genau, irgendein französischer
Alain.
Chefdenker der Nouvelle Droite.
Nasal.
Hat das Prinzip des Ethno Differentialisme, ne?
Ja. Differentialisme.
Gerrit ist hier der Franzosen. Er hat ja auch quasi an der französischen Grenze gewohnt. Genau, es geht da halt, das sind dann so Formulierungen, die gehen auf irgendwelche älteren neuen Rechten, also auf irgendwelche älteren neurechten Denker zurück. In dem Fall ist es Henning Eichberg, der diesen Begriff des Ethnopluralismus ja so ein bisschen geprägt hat. Genau, und es geht halt, wie gesagt, im Endeffekt, es ist eine neue Art von Ausgrenzungsdenken halt, und da geht es eben, die Menschen sind immer noch ungleich, aber es geht eben, es bleibt nach wie vor eine Unterscheidung in Ethnien, aber eben nicht mehr explizit rassistisch, sondern eben mit Bezug auf diese, ja, auf so eine kulturelle Unterschiedlichkeit und dann eben auch nicht mehr mit diesem rassistischen NS-Vernichtungsgedanken, sondern eben mit einer Art von Segmentierungsvorstellung, also wir Deutsche, Weiße, was auch immer, oder Europäer, wie es dann ja bei den Identitären heißt, leben hier in Europa und die Araber leben dann halt auf der arabischen Halbinsel oder da in Marokko oder im Maghreb-Staaten. Es geht halt wirklich nicht mehr darum zu vernichten, sondern halt jeder lebt da, wo er quasi kulturell angestammt ist, in Anführungsstrichen, und gehört da halt hin.
Ja, und jetzt haben wir ja im Endeffekt, daraus ergibt sich aus dieser Ideologie, aus diesen Denkern, aus dieser Philosophie, ergibt sich dann natürlich auch eine politische Agenda, einfach eine ganz praktische politische Agenda, um das Ganze wieder mal ein bisschen hierher zu holen, die formuliert wird. Das ist natürlich eine sehr xenophobe politische Agenda, eine ausgrenzende. Und der Witz ist ja natürlich für die machen das ja nicht einfach so, weil sie, also so für sich selber, sondern die haben halt Bock, dass diese Agenda auch Zuhörer findet und sie wollen diese Agenda in den politischen Diskurs bringen, was wir dann später auch in der Praxis einfach mal zeigen, wie das versucht wird. Aber jetzt nochmal, um in der Theorie zu bleiben, das ist dann natürlich der zweite Punkt, so, der da schön anschließt, ist dann um der Analyse, ist die kulturelle Hegemonie. Und das ist quasi dann die Strategie, um diese Agenda, die sich aus diesem konservativen Denken und aus der Intellektualisierung ergibt, in die Öffentlichkeit zu tragen. Oder? Habe ich das so? So würde ich das mal kurz erklären, um den schönen Übergang zu fassen. Vielleicht kannst du jetzt noch mal kurz dann erklären, was diese kulturelle Hegemonie dann bedeutet.
Ja, das mache ich gerne. Man will gar nicht so sehr die zumindest vorrangig erstmal die politische Macht ergreifen, sondern man will quasi, wie man es in den Medien so schön sagt, die Agenda setzen, also Agenda-Setting betreiben. Man will quasi seine Themen, seine Position gesellschaftlich durchsetzen, als in Anführungsstrichen hegemonial, wie man das dann auch nennt. Und das bedeutet eben, dass man quasi den Diskurs setzen will. Man will im Gespräch sein und man will eben derjenige sein, der die Themen quasi vorgibt und der aber dann auch die, in Anführungsstrichen, die Antworten besetzt. Und das ist, glaube ich, so das, was man erreichen will, eben diese gesellschaftliche Durchdringung mit den eigenen Positionen. Man kann es auch so ein bisschen so sagen, das, was die AfD auch auf gewisse Art und Weise versucht, den Diskurs immer weiter nach rechts zu verschieben, immer mehr sagen zu können, das ist so ein bisschen vielleicht, um es runterzubrechen, das, was eben auch diese kulturelle Hegemonie am Ende meint. Man will eben im Gespräch sein, man will seine Themen setzen und man will mit seinen Themen gefühlt die Mehrheit der Bevölkerung darstellen. Und man muss ja auch sagen, auch mit Bezug auf unsere erste Folge, das gelingt natürlich in gewisser Weise immer besser, zumindest, dass man eben die Themen setzt und dass viele andere Themen dadurch in den Hintergrund rutschen, die eigentlich auch eine relativ große Relevanz haben, aber die gerade dann eben auch von Politikern eben nicht mehr als solche wahrgenommen werden, sondern man wirklich diese, ja, im Endeffekt ist man auf diese Strategie wunderbar reingefallen, wenn man es so kurz sagen möchte.
Ja, wenn du die AfD schon ansprichst und sagst, so wie die AfD auch versucht, würde ich jetzt schon fast so weit gehen und sagen, böse Zungen würden die AfD vielleicht auch genau als das bezeichnen, und zwar als Teil der neuen Rechte, und vielleicht auch gar nicht so zufällig genau diese Strategien verwendet, um ihre Agenda zu setzen und ihre Themen durchzusetzen. Also ich würde schon sagen, dass der ein oder andere in der AfD oder die ein oder andere in der AfD hat sich vielleicht auch schon mal damit auseinandergesetzt.
Genau, aber ich würde
mit diesen Theorien und wendet die auch an, aber dazu vielleicht später mehr.
Genau, dazu später mehr. Was man vielleicht noch bei dieser Strategie der kulturellen Hegemonie sagen kann, was in Anführungsstrichen auch mal wieder ganz witzig ist, die neue Rechte bedient sich da, wie es oftmals in der Rechten der Fall ist, bei der Linken und bezieht sich dabei besonders auf einen italienischen Hegemonietheoretiker, Antonio Gramsci, der im Endeffekt das Ganze perfekt zusammenfasst. Okay, wie kriege ich meine Meinung in den politischen Mainstream, in den gesellschaftlichen Mainstream, ohne dass meine Ziele dabei sichtbar werden? Also es geht wirklich mehr darum, das, was man sagt, dass das nach außen wirkbar ist und nicht, dass das Ziel dahinter, was man eigentlich damit erreichen will, quasi im Vordergrund steht. Aber jetzt habe ich so viel geredet, jetzt würde ich sagen, darf Gerrit auch noch mal ein bisschen was dazu sagen.
Nee, genau, also den Kommunisten hätte ich auch nochmal angesprochen, das ist ja einfach ein das ist ja ein ganz interessanter Punkt und der passt natürlich ja auch, also da Herr Gramsci ist ja dann auch eine ganz gute, Gramsci ist ja eine ganz gute Zwischending zwischen den beiden Strategien. Sie beziehen sich halt, sie intellektualisieren ihre Ideologie intellektualisieren, aber auch ihre Strategie und schauen quasi mal, was haben denn die Leute früher, was haben denn so Denker früher gesagt darüber, wie man denn vielleicht Ziele erreicht, und dann finden sie da einen, nehmen ihn auf, und das zeigt halt auch einfach, wie sie arbeiten und wie sie funktionieren und meiner Ansicht nach auch die Gefahr, weil dieser Intellekt und diese Strategien und dieses Anwenden, das kann halt auch erfolgreich sein, auf eine andere Art und Weise und vielleicht erfolgreicher, als es davor gemacht wurde. Genau, das muss man noch, das wollte ich dazu noch sagen, das ist mir jetzt gerade irgendwie ganz einfach mal aufgefallen, dass man das vielleicht mal so ein bisschen connecten kann. Ja, und der zweite Punkt ist ja natürlich auch diese Anpassung der neuen Rechten an Strömungen, also was damit zusammen, um die kulturelle Hegemonie zu erreichen, an Strömungen, an Formen der Kommunikation, einfach das zu absorbieren, zu beobachten, was funktioniert gerade gut, wie setzen andere Menschen Themen, wie konsumieren Leute Medien, und darauf zu springen und das alles anzuwenden in die eigene Strategie, das wird sich später vielleicht nochmal deutlicher zeigen, wenn wir das mal an einem Beispiel hervorheben, und dabei auch immer noch der Versuch, die eigentlichen ganz radikalen Positionen erstmal zu verstecken, weil sie genau wissen, damit kommt man so mit der Brechstange nicht weit, sondern man versteckt die hinter Symbolik, hinter auch einem Gefühl, was man vermitteln will, um sie dann im späteren radikaler durchzusetzen. Vielleicht können wir das mit dieser Mimikry oder wie das heißt nochmal erklären.
Genau, ich wollte es gerade ansprechen. Im Endeffekt, also um's ganz, ganz flach nochmal zu formulieren. Also es geht quasi darum, durch äußerliche Anpassung an die jeweilige Umgebung vorerst die eigenen Ziele zu verschleiern und so eben, wie gesagt, in diesen gesellschaftlichen Diskurs hineinzuwirken. Diesen aber, und das ist halt, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, nicht in Detailfragen zu verändern, sondern grundlegend die Denkrichtung einer Gesellschaft oder dann hier der Bevölkerung zu prägen und zu bestimmen, also eben quasi so weit hineinzuwirken, dass sich eben mehr an dem eigenen Hintergrund oder dem eigenen Gedanken abgearbeitet wird, um dann eben mittel- oder langfristig auch, aber eben wie gesagt mittel- oder langfristig, zu einer politischen Neuordnung im Sinne dann eben der neurechten Bewegung zu kommen. So, ich glaube, das ist halbwegs...
Genau, und dann diese Art und Weise, da gibt es diesen Begriff, ne, nur weil ich ihn ja vorhin schon eingebracht habe, das bezeichnet man dann quasi als politische Mimikry. Ich weiß, wir haben ja schon drüber diskutiert, ich wusste jetzt nicht, wo dieser Begriff herkommt, weißt du das?
Ich meine, ich bin immer noch nicht 100% sicher, aber ich meine, es kommt aus der Biologie, also es sind diese Insekten, die sich dann als Blätter tarnen, um dann eben quasi von ihren Fressfeinden nicht gesehen zu werden, also dann beispielsweise dann von Eidechsen oder was auch immer, nicht Eidechsen, von hier so Krabbelfiechern, als Blatt anerkannt zu werden und eben nicht als Insekt, und dann ja, quasi überlebt man das halt. Also, wie man es ganz
einfach...
Wir sehen sie, wir sind quasi besser als Eidechsen, also sind wir schon mal keine Eidechsen-Menschen aus wie auch immer, ne? kleine Mann. Verschwörungstheorie guter, am Rande. Aber worum es im Endeffekt, also man, vielleicht kann man so einfach sagen, es ist quasi, Mimikry ist ja sowas ähnliches wie ein Chamäleon, das sich dann auch eben an die Äußerlichkeit seiner Umgebung anpasst, um es nochmal so allgemein zu formulieren, also das ist im Endeffekt auch das, was die neue Rechte macht, sich an die äußerliche Umgebung anzupassen, die ja aber die eigentlichen Inhalte beizubehalten, aber eben durch Anpassung erstmal hineinzuwirken in die Gesellschaft.
Genau, ja, und jetzt haben wir, glaube ich, das schön wieder zu lang ausgebreitet, was das eigentlich ist, und um jetzt in die Praxis zu gehen und über die weirde identitäre Bewegung zu sprechen, die seit einiger Zeit immer wieder auftaucht. Das ist ja noch gar nicht so lang her. Also die ideengeschichtlich gibt es ja schon ein bisschen, historisch gibt es ja vielleicht schon ein bisschen länger, aber dass die so im Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit ist, ist ja noch gar nicht so lang her.
Vielleicht ganz, ganz kurz da nochmal eingehakt. Ich meine, wir gehen jetzt auf jeden Fall zur identitären Bewegung, aber man muss vielleicht noch kurz abschließend sagen, es ist jetzt natürlich nur so ein grober Überblick über die neue Rechte. Da ist natürlich noch viel mehr hinter, und gerade in der Ideologie ist die neue Rechte dann auch nochmal sehr sehr heterogen und das wäre auch nochmal alles, worauf man eingehen könnte, aber wir haben jetzt uns wirklich mal auf diese zwei wichtigen, großen strategischen Punkte konzentriert, um eben dann jetzt bei den Identitären, bei der identitären Bewegung mal zu schauen, okay, wie sieht das denn jetzt genau aus? Und am Ende, wie gesagt, die Ideologie ist viel, viel tiefer und da sind noch viel, viel, ja, viele weitere Ansätze, die man noch ansprechen könnte, müsste, aber ich glaube, so um den ersten groben Überblick zu kriegen, können wir da mal bleiben. Jetzt kannst du gerne weitermachen.
Ja, der erste Punkt, den wir ja analysiert haben mit der Intellektualisierung des Rechtsextremismus, ja, da kann man erstmal dazu sagen, die identitäre Bewegung macht eigentlich genau all das, was wir da beschrieben haben. Also sie versucht in den universitären Kontext einzudringen. Die Vertreter der identitären Bewegung kokettieren mit der Intellektualität, mit dem, was sie lesen, wie viele, und dann nicht nur rechte Autoren, sondern die lesen natürlich auch Goethe oder Charles Bukowski, der ja damit mit dem ganzen Quatsch überhaupt nichts am Hut hat. Genau, da gibt es zum Beispiel die Alina Vicera aus Österreich, die identitäre Bewegung ist ja in Österreich sehr, ne, okay, ich lasse es lieber, sehr präsent.
Ist nicht deine Kultur,
Hat, genau, ich darf das gar nicht. Die hat dort einen Tumblr-Blog, da nennt sie sich Alina von Rauneck. Sie ist so, das ist so in den Medien so, ist sie immer so Poster-Girl der identitären Bewegung. Die ist hier hübsch, kann man nicht sagen. Damit wird halt auch kokettiert, damit wird gespielt. Auf ihrem Tumblr-Blog ist immer so Bilder im Wald, irgendwie so eine völkische Weiblichkeit, Naturverbundenheit. Und auf der anderen Seite sitzt sie dann da immer mit irgendwelchen Büchern, mit von Goethe. Das ist irgendwie so eine interessante Messung. Also man kokettiert damit und lädt damit natürlich wieder meiner Ansicht nach die Leute so ein, so kommt in unseren, hier ihr intellektuellen Menschen, kommt in unseren auserwählten Zirkel der Identitären, um Europa zu verteidigen, weil wir sind die Einzigen, die checken, was hier vor sich geht. Und das scheint teilweise zu funktionieren. Und ja, und ihr ganzes Auftreten ist natürlich ein anderes und versucht ein intellektuelleres zu sein, als es die klassischen Neonazis machen. Genau, einfach allein der Kleidungsstil schon. Manchmal sehen die ein bisschen aus wie so Hipster, manchmal sehen die aus wie so Philosophiestudenten.
Genau, aber da ist ja schon quasi diese Überschneidung dann mit dem anderen Punkt, was man bei den Identitären, also wenn man sich ihre Texte anschaut, dann merkt man da auf jeden Fall eine gewisse Art von Intellektualität oder von dem Versuch zumindest intellektuell zu wirken. Wenn in dem Moment aber, wo sie quasi aus dem Internet rauskommen, und das darf man ja nicht vergessen, gerade die deutsche oder die österreichische Bewegung, es läuft ja viel über neue Medien, viel übers Internet und die Führungspersönlichkeiten haben, Martin Sellner beispielsweise ist jetzt auch nicht der Dümmste, würde ich mal behaupten. Aber wenn sie auf die Straße kommen, ich meine, du in Berlin, ich weiß nicht, ob du dabei warst damals bei dem, du warst dabei, du bist ja ein kleiner Hipster-Boy.
Ich saß ganz oben auf dem Brandenburger Tor, falls du das meinst.
Nee, ich meinte diese Demo, es gab ja vor 2 Jahren war es, glaube ich, mal eine groß angekündigte identitäre Demo in Berlin, wo knapp 200 Leute dann gekommen sind und eben auch relativ wenig gefühlt Identitäre, sondern mehr so eben wieder dieses, ja, um es jetzt, wie formuliert man es am besten, einfältig, vielleicht primitive, in Anführungsstrichen rechtsextreme, normale Bild, das man kennt, waren damals relativ groß vertreten und weniger eben diese scheinbar Identitären oder die dann wirklich sich als Identitär auch geben. Die waren da relativ wenig vertreten und da hat man, glaube ich, auch so ein bisschen an Wirkung wieder verloren. Genau, aber wie gesagt, ich glaube, was auch wichtig ist bei den Identitären, die arbeiten eben wirklich viel mehr mit so konspirativen Aktionen, eben wie du ja gerade angesprochen hast, diese Besetzung des Brandenburger Tors, medienwirksame Sachen und eben weniger eigentlich, und deswegen war es auch so ein bisschen komisch, dass diese Demo eben stattfand. Es geht weniger eben um diese alten Formen der politischen Auseinandersetzung, sondern wie gesagt, viel, viel Neues, aber auch das meiste Neue davon ist ja quasi übernommen worden, auch wieder aus eher einer linken Geschichte, dass eben ja größere bekannte Objekte besetzt werden, kennt man beispielsweise ja auch noch aus diesen ganzen Umweltschutz, Scoreleben, was auch immer, Atomkraftwerke besetzen, Plakate aufhängen und solche Geschichten. Das wird halt auch wieder übernommen.
Wir gehen jetzt schon über in den zweiten Punkt und das lässt sich, glaube ich, auch nicht so trennen. Also der zweite Punkt, diese kulturelle Hegemonie, also wie bringt man diese Position drauf? Ich will aber kurz noch was zu der Intellektualisierung sagen und zu dem zu dem Brandenburger Tor, nur weil ich es angesprochen habe, damit man es versteht, und ich versuche das jetzt so ein bisschen zu verbinden. Also die Identitäre Bewegung hat im August 2016, ist sie aufs Brandenburger Tor hochgeklettert, und ich war natürlich nicht dabei, das war ein Witz.
Haha.
Kein Identitärer, ich finde die doof. Grüße raus an Martin Sellner. Genau, genau, da sind sie da hochgeklettert, und das sind halt diese Aktionen, die man macht. Egal, das gleich, ich will dazu sagen, dabei war dort, und der hat dann auch irgendwie seine Fresse in jede Kamera gehalten. Es war ja sehr medienwirksam, Robert Timm. Regionalleiter der Identitären Berlin-Brandenburg, wohnt eigentlich in Cottbus, studiert dort Architektur, und er zeigt halt auch, er sieht aus wie so ein Philosophiestudent, also der könnte in der, keine Ahnung, Einführung in Aristoteles-Vorlesungen neben dir sitzen oder irgend so eine Hochschulgruppe der grünen Jugend leiten, so sieht der aus. Genau, aber er ist halt ein Rassist, so kann man so sagen. Aber das sieht man ihm erstmal nicht an, und dann findet man das halt irgendwie cool, vielleicht, und schließt sich deswegen den an. Und genau, und das ist auch ganz interessant, wenn man dann auf die Identitäre Bewegung, auf ihre Homepage geht. Ich sehe das hier auch gerade. So, da stehen dann hier irgendwie unsere Aktivisten, und es steht natürlich immer steht da Student der Politikwissenschaft, hier Volkswirt, Werkstoffwissenschaft, Lektor und Redakteur in Dresden. Das wird natürlich damit sehr kokettiert, dass man natürlich Intellektuelles, Auszubildender im Handwerk und Weltenbummler Jan Krüger, das kann man hier alle durchmachen. Genau. Und das wollte ich nochmal zu dem Punkt sagen, dass man intellektuell wirken möchte. Und dann möchte ich aber nochmal den Punkt sagen, vor allem in Deutschland gelingt es denen echt nicht so geil, weil sie es halt nicht hinbekommen, sich abzugrenzen, weil sie halt doch auch Sympathien haben für die Nazis, also für die Neonazis mit ihren Bomberjacken und den Landknecht-Trommeln, die dann irgendwie unter ihren Fackeln aufmarschieren. Die Überschneidungen sind so groß, dass sich die Identitäre Bewegung, um Ihnen jetzt mal einen Tipp zu geben, was ich eigentlich nicht tun will, in der Form unterwandern, dass der eigentliche Witz der Identitären Bewegung manchmal gar nicht mehr funktioniert, weil im Endeffekt dann, wie du ja auch schon angesprochen hast, dann doch so ein Haufen Nazis in dem IB-Haus in Halle, also ein Haus, was die Identitäre Bewegung dort in der Nähe des Campus oder am Campus der Universität hat, dann laufen da halt doch irgendwie das Who is Who der rechtsextremen Szene aus Ostdeutschland auf. Und man kann sagen so, ja, okay, ihr seid halt doch irgendwie unterwandert von Kameradschaften oder freien Netzen, die einfach klassische Neonazis sind. Und deswegen funktioniert es nicht so gut. Ich glaube, in Österreich funktioniert es teilweise besser, weil es dort diese Strukturen nicht gibt. Vielleicht sehen einfach diese klassischen Neonazis auch, oh, da gibt es ein neues Phänomen, da wollen wir einfach mal mitmachen, vielleicht sind wir so erfolgreich. Und deswegen funktioniert es nicht immer ganz so gut mit der Intellektualisierung, weil es gibt ein paar, die sind intellektuell, aber vor allem bei den Jungen, also bei der Identität der Bewegung, als junge Bewegung der neuen Rechten, sind die Abgrenzungen nicht so groß. Ich glaube, wenn man dort in diese institutionalisierteren neuen rechten Bewegungen geht, da kriegen die es vielleicht ein bisschen besser hin, die Intellektualität so aufrechtzuerhalten. Vielleicht sind viele der identitären Bewegungen halt doch ein Haufen Vollidioten.
Das kann gut sein. Ich meine, jetzt, wenn man sich mal so ein bisschen in diese Texte reinguckt, auch in die Art und Weise, wie sie argumentieren, da versuchen sie eben schon, ja, auch mit Begriffswahl und mit verschiedenen Formulierungen eben auch, glaube ich schon eben diesen Sprung hin zur Intellektualisierung. Ob es dann klappt, hast du ja gerade gesagt, das ist eher ein bisschen schwierig. Aber ich nehme jetzt mal nur ein Zitat. Wir stellen uns in die erste Reihe und bilden die Phalanx, um die jahrtausendealte Völkerfamilie Europas zu erhalten und geschichtlich fortzusetzen. Also der Text heißt jetzt für eine Zukunft Europas. Und ich meine, wer mit mehr zu Begriffen wie Phalanx oder so spielt, ich glaube, das ist, also da versucht man eben zumindest gefühlt, ja, eben zum einen diese...
Was heißt denn das? Die sind intellektueller als ich, Alter.
Weißt du nicht, was Phalanx ist?
Erklär's doch mal für unsere Zuhörer.
Phalanx ist, kann man auch ganz grob fassen, das ist quasi die Art und Weise der Militärführung im antiken Griechenland, dass eben diese Speerkämpfer vorne als Reihe da stehen mit ihren Schwertern und mit ihren Speeren und Schilden und ja dann aufeinander zurennen quasi, um es ganz grob zu fassen, ist halt eine Art der Militärformation. Ja, wenn du da, um jetzt witzigerweise diesen doppelten Sprung zu machen, die Identitäre Bewegung, das Bild, dieses Logo von denen, wird ja nachgesagt, dass
es aus dem,
dieses Logo des Lambda war es, ja. Ne? Ja. dass das aus dem Film 300 kommt und
Sparta!
Richtig, abgesehen von dieser ganzen Art und Weise, den Film haben wahrscheinlich viele gesehen und da wird ja genau diese Phalanx aufgemacht, dass eben da diese 300 Spartiaten da stehen und ja, witzigerweise, und was heißt witzigerweise, dann in dem Punkt halt auch für die Identitären ganz passend den persischen Sturm da abwehren mit 300 muskelbepackten Männern gegen, wie viel waren es, 10, 50, 100.000, wie ist ja auch egal. Auf jeden Fall darum geht es eben.
Ja. Aber sich halt auf diesen Film zu beziehen, ist halt auch nicht so intellektuell. Klar, der geschichtliche Background, so da kann man das dann nochmal irgendwie rechtfertigen, aber dieser Film, ja, also ich weiß nicht, den Leuten, denen er richtig gut gefällt, sind halt auch nicht die intellektuelle Speerspitze Europas.
Das ist richtig, aber das sind halt genau diese zwei Seiten, die du ja auch schon angesprochen hast, aber wenn man wirklich mal nur auf diese Inhalte dessen geht, was eben geschrieben wird, auch so Begriffe wie, ich pick hier mal so ein, zwei Sachen raus, um zum einen aber auch nochmal diesen völkischen Charakter zu zeigen. Es ist unser Kontinent aus einer beeindruckenden und erhaltenswerten Völkerfamilie und Ausdruck eines gemeinsamen abendländischen Wertekanons. Ich meine, allein solche Formulierungen finde ich schon relativ interessant, die eben, glaube ich, auch versuchen, eben so ein bisschen dieses, ja, wie nennt man es, jetzt fällt mir der Begriff gerade nicht ein, eben dieses so ein bisschen halt so eine Art von Intellektualität herzustellen. Wie gesagt, ob es dann am Ende wirklich funktioniert, ist dann nochmal eine andere Sache.
Ja, also vor allem, um jetzt den Übergang zu fassen, Übergang zu machen zum nächsten Punkt, es ist natürlich schon diese Intellektualisierung oder die vermeintliche Intellektualisierung der identitären Bewegung soll eine Abgrenzung sein zur klassischen Rechten, die ja vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer als ein bisschen dümmlich wahrgenommen wird. Das wollen sie natürlich nicht sein. Genau, und das sind sie auch manchmal nicht. Und deswegen, auch wenn wir uns drüber lustig machen, sollte man das nicht unterschätzen, dass es dort Leute gibt, die sich relevant Gedanken darüber machen, wie man diese Identität, wie man diese Ideen in die Öffentlichkeit trägt und diese kulturelle Hegemonie erreicht. Und deswegen sind wir jetzt schön beim zweiten Punkt und der kulturellen Hegemonie und versuchen jetzt mal zu analysieren, wie die identitäre Bewegung, also dieser Zusammenschluss von sehr jungen Aktivisten und Aktivistinnen, das versucht zu erreichen. Oh, Sven, wie machen die das? Was machen die? Wie schaffen sie das?
Ja, tatsächlich, ich habe es ja schon angesprochen, du bist ja dann nochmal den Punkt zurückgegangen, ist wirklich sehr viel oder der Großteil der identitären Arbeit funktioniert ja tatsächlich über das Internet und über die sozialen Medien. Mittlerweile werden sie ja zum Teil relativ oft und viel gesperrt. Du hast ja auch vieles schon angesprochen mit diesem Tumblr, mit der da Österreicherin.
Alina.
Genau, und da gibt's ja...
Alina von Raueneck nennt sie sich, aber heißt eigentlich Alina Vichera. Oder Vichera.
Da gibt es ja mehrere von und dann auch beispielsweise der Martin Sellner oder auch die aus mehrere aus Sachsen, die dann mit diesen Vlogs viel arbeiten. Und dann wird eben auch immer wirklich Wert auf diese großen, zum Teil, ja, wie nennt man es, versuchsmäßig medienwirksamen Aktionen mit Plakaten an irgendwelchen alten Häusern. Es gab mal eine witzige Geschichte aus Weimar in Thüringen. Da sollte eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen und die Identitären haben sich gedacht, alles klar, wir gehen vorher hin, besetzen dieses Haus, machen ein Foto, zeigen, wie cool wir sind und dass wir eben gegen dieses Haus sind. Witziger Funfact an der Geschichte ist nur gewesen, dass sie das falsche Haus besetzt haben.
Ja, so viel zu Intellektualität. Ne?
Genau, also sie besetzen halt das Haus, das falsche, machen ein Foto davon, stellen es hoch, ja, und haben dann eben so ein bisschen diese Schmach gehabt, dass die Leute ausgerichtet haben, ey, ihr Trottel, ihr steht im falschen Haus. Ja. So, als kurze witzige Anekdote, aber das sind so eben diese großen Sachen und was dann eben auch noch eine Rolle spielt, um auch nochmal diese Überschneidung zu zeigen zwischen Intellektualisierung und der Hegemoniebestrebung, Reconquista Europa oder Remigration oder diese Begriffe, das sind eben, geht eben weg von diesem rassistisch begriffenen Bild, sondern man versucht sich jetzt halt immer irgendwelche älteren historischen Sachen zu suchen. Bei der Reconquista ist es ja tatsächlich diese Geschichte mit Spanien, mit den Mauren, wobei man sich da die Frage stellen muss, das Andalusien, Al-Andalus war ja nun nicht gerade das Paradebeispiel für den heutigen Islam, sondern war ja eine ganz andere Art und Weise, wie der Islam gelebt wurde. Aber ich würde sagen, das ist nochmal ein Thema für eine andere Folge. Davon abgesehen ist aber diese Reconquista, glaube ich, ein interessanter Begriff, auf den man auch nochmal genauer eingehen könnte, weil es, wie gesagt, auch bei der identitären Bewegung vorrangig um den Islam geht, weniger um die eigentlichen Hintergründe der Menschen, sondern eben vorrangig wirklich um diese ganze Islamgeschichte. Und der Islam ist unser Übel und gehört halt nicht zu unserer europäischen Kultur und deswegen hat er hier auch nichts zu suchen.
Genau, kulturelle Hegemonie wird ja dann, also um jetzt dann auch nochmal auf diesen Begriff Mimikry einzugehen, die identitäre Bewegung versucht ja auch quasi zu beobachten, was ist bei jungen Leuten gerade in, wenn man das so dumm sagen will, welche popkulturellen Strömungen gibt es, wie kann man dort anschließen, wie kann man das adaptieren. Sie nutzen halt, und da kommt das Internet, wie du ja auch schon gesagt hast, zwangsläufig mit ins Spiel. Soziale Netzwerke werden genutzt, und zwar aber auch sagen wir mal, auf eine professionellere Art und Weise genutzt. Das heißt, man beobachtet, wie funktionieren die Mechanismen in sozialen Netzwerken, wie müssen Instagram-Fotos gemacht werden, damit es gut ankommt. Dann werden, wie gesagt, die hübschen Mädchen aus der Bewegung traten bei Instagram auf wie Influencerinnen mit entsprechenden Fotos, auf denen natürlich nicht zu erkennen ist, was für eine Ideologie dahinter steckt, sondern einfach nur schöne, gut inszenierte Fotos zu machen und so erfolgreich zu sein. Da gibt es Melanie Schmitz zum Beispiel. Die sind, ich meine, man kann jetzt so aus der analytischen Ebene oder, um es zu illustrieren, fast sagen, ein bisschen schade, es wurde nämlich alles gesperrt, das heißt, es funktioniert auch gar nicht mehr so gut. Also auf der anderen Seite natürlich zum Glück Facebook, Instagram etc., die tun denen schon empfindlich auch weh, wenn dann ständig ihre Accounts gesperrt werden. Auf der anderen Seite inszenieren sie sich dann halt wieder als Opfer, das kann man jetzt so oder so sehen, aber sie finden doch weniger statt, es funktioniert vielleicht ein bisschen, diese ganze Sperrung etc. PP, genau. Ja, und das ist halt das Spannende, und sie verstecken halt hinter diesem Popkulturellen, auch wie sie gestylt sind, wie sie aufgemacht sind, verstecken sie halt eigentlich die Radikalität und auch die Xenophobie ihrer Ideologie, um weitere Gruppen zu erreichen und so erfolgreich zu werden und dann den Diskurs zu bestimmen im Sinne der kulturellen Hegemonie, weil man ja im Endeffekt am allerliebsten will, dass es so eine Art Revolution gibt, dass alle plötzlich genau so denken und deswegen man erfolgreich wird und nicht, weil man sich wählen lässt irgendwie und irgendwie 0,3% bekommt wie die NPD oder so.
Was da halt in dem Punkt auch noch, du hast es ja schon angesprochen, dieses Auftreten nach außen, man versucht, das ist ja auch insofern nichts Neues, auch in der rechten Szene nicht, das ist auch über die damals, das heißt damals ist auch schon wieder knapp 15 Jahre her, mit den autonomen Nationalisten gab es ja mal so einen ähnlichen Versuch, eben ja in diese, in Anführungsstrichen, linke Popkultur reinzukommen, auch mit der Öffnung in der Musik und so weiter und so fort, eben zu versuchen, ja, sich weg von diesem eben verstaubten alten Bild zu bewegen, hin zum neuen, modernen Hippen und dadurch eben auch, ja, wie sagt man, anerkannter zu werden und eben auch die Möglichkeit eben besteht, seine Argumente besser vorbringen zu können, weil man eben nicht Teil dieses versüfften alten rechtsextremen Bildes ist, um halt mehr bei Glatze und Springerstiefel zu bleiben, wobei das ja sowieso ein widerliches Bild ist, was auch nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Aber davon abgesehen ist, glaube ich, das tatsächlich soweit ganz interessant. Also dieser Mimikry-Ansatz, der funktioniert bei den Identitären relativ gut. Und ich glaube, dein bestes Beispiel, das hattest du ja mal gesagt, mit dem Migrationspakt. Vielleicht kannst du das ja nochmal kurz anbringen, dass wir da nochmal kurz drüber sprechen.
Ja, genau. Das ist mega spannend. Das tut mir jetzt auch leid. Ich werde es vielleicht ein bisschen länger ausführen jetzt. Wenn dir was dazu einfällt, kannst du mich auch gerne unterbrechen oder so. Es ist nur komplex, aber es ist mega spannend, weil es ist super geil illustriert, wie es tatsächlich funktionieren kann, dass die Identitären maßgeblich Einfluss nehmen auf den Diskurs und somit teilweise so eine Art der kulturellen Hegemonie erreichen. Und das ist der Fall des Migrationspaktes.
Fass dich kurz.
Ja, ihr habt es ja sicher alle mitbekommen. Der Migrationspakt, das ist plötzlich ein Thema geworden und alle sind durchgedreht, alle. Und zwar nicht nur irgendwie die AfD, die natürlich, aber auch die CDU, es haben alle, er wurde dann angenommen, keine Frage, aber es war so ein krasses Thema, die Zeitungen haben plötzlich alle darüber geschrieben. Und das war Ende letzten Jahres. Den Migrationspakt, den hat die UN im September 2016 beschlossen. Und bis Ende 2018 interessiert sich keine Sau für den Migrationspakt. Das ist irgend so ein Wisch, den die UN verabschiedet, um irgendwann mal vielleicht die Migration besser zu regeln. Und alle schreiben, ja, finden wir voll gut. Und dann versuchen die Länder vielleicht irgendwas davon einzuhalten. muss aber keiner machen. Ist halt so, ne? Und deswegen ist es halt irgendwie eigentlich erstmal so ein Wisch gewesen, den die UN da verbreitet, den die UN da beschließt und dann sagen alle, ja, ja, okay, wir machen mit. Genau. Ja, dann zieht Ende 2017 die AfD in den Bundestag ein. Anfang 2018 sagt die AfD selber, entdecken sie diesen Migrationspakt so, das ist aber interessant, das gefällt uns nicht, vielleicht können wir da ein Thema setzen. Genau, und dann fängt die AfD langsam an, irgendwie dagegen mobil zu machen und will da irgendwie stänkern, bla bla bla, aber irgendwie interessiert es immer noch keine Sau, dieser Migrationspakt. Weder die anderen Politiker, also die Nicht-AfD-Politiker oder die Öffentlichkeit oder die Medien. Ja, das Auswärtige Amt federführend soll das halt durchsetzen und soll auch dafür sorgen, dass die Länder Bock darauf haben, den Migrationspakt zu unterschreiben. Die lädt alle ein, die Abgeordneten können vorbeikommen, können sich informieren. Das läuft da alles fröhlich für sich hin. Die AfD macht da nicht mit, überlegt sich lieber mal, wie sie den Migrationspakt runtermachen kann. Genau, aber funktioniert alles nicht so richtig gut. Dann zeitgleich checkt halt auch die, dann so sind wir so, wann sind wir jetzt so? Wir sind jetzt so, glaube ich, so Anfang 2018, Mitte 2018, entdeckt auch die Identitäre Bewegung. Allen voran Martin Sellner das Thema Migrationspakt. Was macht er? Er macht erstmal eine Kampagnen-Homepage, wo man mit dem Namen Stopp den Migrationspakt oder sowas. Und er ruft in seinen ganzen Kreisen dazu auf, an dieser Kampagne teilzunehmen. Es werden Briefvorlagen verbreitet innerhalb der Identitären, die man an Abgeordnete aus seinem Land oder Österreich oder Deutschland, also Martin Sellner kommt aus Österreich, schicken soll. Genau. Und diese Briefe werden dann an die Abgeordneten geschickt und man tut so, als sei man aber einfach nur ein besorgter Bürger und hat irgendwie keinen Bock auf diesen Migrationspakt. Und so geht es dann halt immer weiter. Die AfD sagt halt auch, Oktober 2018 dann, Migrationspakt stoppen. Und wir machen jetzt fette Kampagnen gegen diesen Migrationspakt, während sich noch niemand darüber interessiert. Im Juli 2018 wird der Entwurf dann verabschiedet und es interessiert sich immer noch keinen. Aber dann kommt ein Video von Martin Sellner, den er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht und lang und breit wird dieser Migrationspakt zerrissen und es kommt immer noch nebenbei diese Kampagne, dass Abgeordnete E-Mails bekommen, wo sich die Leute darüber beschweren, dass der Migrationspakt doch so schlecht sei. Ja, und plötzlich wird es ein Thema. Plötzlich wird es ein Thema. Und zwar, weil in Österreich auf einmal Sebastian Kurz sagt, er, der den mitverhandelt hat, den Migrationspakt in New York bei der UN, plötzlich sagt, Österreich unterschreibt diesen Migrationspakt nicht. Und böse Zungen sagen natürlich, er wurde von seinem Koalitionspartner der FPÖ vorangetrieben. Und noch bösere Zungen sagen, die FPÖ, die hat auch mal gecheckt, was die Identitären unter Martin Sellner da machen und haben sich von dieser Kampagne beeinflusst lassen. Und plötzlich haben sich ganz viele andere Länder angeschlossen und gesagt, sie unterschreiben nicht den Migrationspakt. Genau, und plötzlich schreiben alle Medien darüber, alle. Und es ist ein Riesenthema, soll Deutschland den Migrationspakt annehmen oder nicht? Die CDU streitet sich intern, einzelne CDU-Politiker nutzen eine leichte Ablehnung des Migrationspakts zur Selbstprofilierung innerparteilich. Und plötzlich ist dieses Thema überall und das heißt, die Identitären mit ihrer Kampagne haben es vielleicht geschafft, tatsächlich aktuell Politik zu beeinflussen und die kulturelle Hegemonie ein Stück weit zu erlangen. Und das Geile ist, nur um das jetzt dann abzuschließen, es war jetzt sehr lang, in der finalen Abstimmung, in der Bundestagsdebatte, meldet sich die CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz und sagt, ja, ich finde den Migrationspakt gut, wir müssen den machen, aber ich habe viele E-Mails und Briefe zum Migrationspakt erhalten und wisse, dass ein Teil der Bevölkerung beunruhigt ist und dass wir in den vergangenen Jahren auch ein Stück weit Vertrauen in die Migrationspolitik verloren haben. Und wo kommen diese Briefe her? Vermutlich für eine Kampagne der Identitären Bewegung oder von vergleichbaren verbündeten Organisationen und verbunden auch mit der AfD. Ja, genau. Und dann hat die Welt nochmal Chatprotokolle von rechten Kreisen analysiert und dort freuen sie sich alle darüber, dass die das gesagt hat, weil sie merken, okay, unsere Kampagne hat funktioniert. So, sorry.
Okay, ja, wie gesagt, also ich meine, das würde ich dir jetzt gar nicht, das hast du ja sehr schön zusammengesammelt. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen geschaut, um noch mal auf diese allgemeine Hintergrund Geschichten zum Martin Sellner zurückzukommen, der das ja eben so groß gemacht hat. Wenn man sich das anguckt, der hat bei YouTube 85.000 Abonnenten. Der hat bei Twitter 30.000 Follower. Ich kann jetzt so genau die Zahlen nicht einschätzen, aber ich halte es für einen politischen Aktivisten schon für relativ viel an Menschen, die ihm dazugucken. Und er hat für seine YouTube-Videos, also beispielsweise für den UN-Migrationspakt Stoppen, nicht in unserem Namen, hat er über 160.000 Aufrufe. Es ist, glaube ich, sein drittbestes Video. Das erste ist Chemnitz, 1.9. Reise- und Demobericht mit über 200.000. Das zweite ist dann irgend so ein Jetzt-kommt-alles-raus-Macherin des Jagdvideos. Keine Ahnung, was das genau ist. Und an dritter Stelle kommt dann eben schon dieser Migrationspakt. Und wenn 163.000 Menschen sich das angeschaut haben, ich meine, du hast ja schon vieles angesprochen, also diese ganze witzige AfD-Geschichte, dass man das Ding kritisiert und nicht gesehen haben will, obwohl man nach New York hätte fahren können und diese Diskussion und sich das hätte anschauen können. Das ist nochmal eine ganz andere Debatte, die da außen vor gelassen wurde. Aber ich meine, du hast es wunderbar zusammengefasst und damit ist, glaube ich, auch soweit der...
Hat man das wirklich? Also hat man es verstanden?
Ich gehe jetzt davon aus, also für mich...
Hast nicht zugehört, ne?
Klang's verständlich, ja. Du hast es mir ja schon weit und... über eine Stunde am Telefon hat er mich damit voll gelabert.
Ich will noch kurz nochmal einen Satz dazu vorlesen aus der Kampagne der Identitären Bewegung, diese Briefe zu schreiben an die oder E-Mails zu schreiben an die Politiker. Anweisung: Sei klar und präzise. Politiker haben wenig Zeit. Beende den Austausch mit einer klaren Forderung. Der Pakt soll nicht unterschrieben werden. Das heißt, straight. Und ich meine, ist zumindest soweit professionalisiert, sich Gedanken machen, ja, die haben nicht so viel Zeit, die können es nur ganz schnell lesen. So. Also sich dann da auch so ein bisschen anpassen, ne? Also so schon strategisch sein, ne? Also objektiv gesehen, Chapeau, hat gut funktioniert. Trotzdem Idioten, toll.
Genau, das ist halt, also ich meine, die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, ist tatsächlich nicht schlecht. Und das ist ja genau das, was sie so ein bisschen auch erreichen wollen, eben mit dieser Chamäleon, mit dieser Mimikry. Und das schaffen sie damit ja auch, um das halt Ganze auch nochmal noch breiter zu machen. Ich meine, wenn jetzt eben so eine CDU-Politikerin diese Menschen eben dann so wahrnimmt, und es ist ja nun auch nicht gerade so, dass es eine Ausnahmeerscheinung ist, dass da gerade der rechte Rand der CDU dann doch auch immer mal wieder mit AfD-Lern oder mit dann am Ende auch Identitären liebäugelt, zeigt sich ja auch noch an anderen Punkten, auf die wir vielleicht noch mal kurz eingehen können. Und das hat Samuel Salzborn, fand ich, ganz interessant formuliert. Der fragt halt danach, was die neue Rechte genau ist. Ist sie ein Scharnier oder ist sie eine Brücke oder ist sie ein Bindeglied zum Konservativismus? Also es geht aber immer darum, Konservativismus und Rechtsextremismus. Wie kann man jetzt eben diese neue Rechte verstehen? Und ich glaube, da ist jetzt auch tatsächlich so ein bisschen der interessante Hintergedanke, was ist denn die identitäre Bewegung in dem Fall? Oder wie ist es neuerdings? Was sagt man dazu neuerdings? Und da finde ich halt ganz interessant, in welche Richtung sich die identitäre Bewegung eben auch weiterhin bewegt. Wenn du hast jetzt quasi die CDU schon angesprochen. Was ich auch in dem Punkt sehr interessant finde, ist, wie offen mittlerweile auch beispielsweise bei der Deutschen Burschenschaft mit dieser Geschichte umgegangen wird. Also ihr habt, falls ihr noch nicht alle Folgen kennt, Gerrit und ich haben in Jena studiert. Und in Jena ist damals vor, ja wann war es damals, vor 100 Jahren, 200 Jahren, 300 Jahren, wann auch immer, vor 200 Jahren, so jetzt habe ich es, ist die Urburschenschaft in Jena gegründet worden. Und von Jena aus hat sich dann dieses komische Burschenschaftsding halt in ganz Deutschland verbreitet. Damals vielleicht noch theoretisch ein bisschen fortschrittlich, aber spätestens seit dem Hambacher Fest dann auch nicht mehr. Und worauf ich hinaus wollte, ist das, dass es, als wir da studiert haben, gab es diese einmal im Jahr in Eisenach, also unweit von Jena, diese Demonstration oder diesen Burschentag, wo dann sich alle getroffen haben von der Deutschen Burschenschaft. Da gab es dann mal diese Diskussion mit dem Aria-Nachweis, wenn du dich erinnerst.
Ich erinnere mich, ja.
Genau, wir sind damals hingefahren zum Demonstrieren.
Würde ich jetzt nicht mehr machen, glaube ich.
Genau, aber worauf ich auf jeden Fall hinaus wollte, ist, dass damals halt dieser Aria-Nachweis sofort, dass da sofort gegengearbeitet wurde, auch von der Deutschen Burschenschaft. Und heute, oder jetzt in diesem Fall letztes Jahr, habe ich dann gedacht, ich traue meinen Augen nicht, wer dann da der neue Sprecher von der Deutschen Burschenschaft ist. Und das ist tatsächlich niemand anderes als Philipp Stein, hat in Marburg studiert. Philipp Stein wird jetzt nicht so viel in einem Begriff sein, aber Philipp Stein ist der Vereinsvorsitzende von der 1%-Bewegung oder vom Verein 1%. Und 1% ist, wenn man so will, auch nochmal so ein, ja, so, wenn man so will, die PR-Agentur der identitären Bewegung. Ich meine, Gerrit, du hast ja schon das IB-Haus angesprochen in Halle. Diese 1%-Bewegung geht in die gleiche Richtung, um da auch nochmal bei Jena zu bleiben. In der Nähe von Jena gibt es so ein Dorf, so ein Kaff, das heißt Schönkleiner. Die haben nichts außer einen, so einen Segelflugplatz und irgend so einen komischen, witzigerweise langhaarigen Mann, der in dieser 1%-Bewegung oder für diese 1%-Bewegung ein Video gemacht hat. Das ist so, in Schönkleiner gab es ein Haus für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und er hat da ganz medienwirksam einen Zaun gebaut um sein Grundstück, um eben diese angeblich gewaltbereiten, was auch immer, Flüchtlinge da von seinem Grundstück fernzuhalten. Und diese 1%-Bewegung hat das eben ganz groß dann bei YouTube online gestellt, eben mit relativ vielen Leuten von der identitären Bewegung aus Halle vor allem dann. Und das ist eben auch nochmal so diese in Anführungsstrichen Mimikrie. Und witzigerweise wollte der Typ dann auch Bürgermeister von Schönkleiner werden, ist aber krachend gescheitert.
Und was war jetzt der Zusammenhang mit dem Konservativismus? Achso, was der bei den deutschen Burschenschaften ist.
Genau, dass diese Burschenschaften mittlerweile ganz offen dazu stehen, dass sie sogar einen Typen, der sehr eng mit den Identitären zusammenarbeitet, Pressesprecher der deutschen Burschenschaft ist. Und das, gut, man muss natürlich auch sagen, die haben sich gespalten, da sind relativ viele weggegangen. Aber diese 70, knapp 70 Burschenschaften, die noch immer in diesem Verband sind, ja, die haben halt sich ganz offen diesen Pressesprecher gegeben. Und da merkt man eben auch, dass man viel offener mittlerweile damit umgeht und weniger Probleme, weniger Berührungsängste hat. Und dann vielleicht nur noch abschließend ein zweites Beispiel zu nennen. Auch in Jena ist das gewesen. Jena, die Burschenschaften in Jena waren eigentlich immer außen vor. Die haben gesagt, nee, wir sind nicht Teil der deutschen Burschenschaft, sondern wir sind unabhängig. Wir wollen halt so, ja, so ein bisschen der Urburschenschaft verbunden sein, bla bla. War dann aber lange Zeit so, dass trotzdem einige Leute aus Jena nach Eisenach gefahren sind. Aber dann gab es in Jena auch noch diese sogenannte Hayek-Gesellschaft oder sowas. Und die haben, das müsste jetzt auch schon vier, fünf Jahre her sein, da haben sie dann Beatrix von Storch nach Jena eingeladen. Und diese Hayek-Gesellschaft ist Personalunion mit der Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller in Jena gewesen. So.
Ja, und die Hayek-Gesellschaft ist eigentlich, das müsste man jetzt eigentlich erklären, weil soweit ich weiß, ist das ja eigentlich eine sehr, teilweise so libertäre.
Ja, genau, aber wie gesagt, ich war da halt so ein bisschen überrascht, dass eben da diese Verbindung, also man muss natürlich auch sagen, jeder Ortsverband kann da nochmal anders sein, aber der Jenaer Ortsverband hat in dem Fall eben Beatrix von Storch damals dann eingeladen zum Plausch im Hotel Schwarzenbären. Und da kann man, glaube ich, so ein bisschen so diese Überschneidungspunkte und diese Art und Weise, wie man versucht zu arbeiten, eben ganz gut sehen. Und das ist eben auch, dass man in diese Hayek-Gesellschaft beispielsweise reingeht, wobei ich halt nicht weiß, wie dieser Bursche da jetzt in Bezug auf die Identitären dasteht.
Ja, das wäre natürlich die Frage, also die entscheidende Frage. Aber alles in allem zeigt es ja, es zeigt, die Identitären strahlen offensichtlich doch einen Reiz aus für intellektuellere Schichten, sich da zu engagieren. Und es gibt diese Überschneidung, die wir ja auch schon sehen. Es gibt natürlich, wie in jeder Bevölkerungsschicht, gibt es einfach Leute mit den entsprechenden Positionen und das lädt es halt ein. Und deswegen ist halt die identitäre Bewegung tatsächlich vielleicht eine Art Scharnier, wenn wir den Begriff, weil du den ja einleitend dann da gebracht hast, ein Scharnier zwischen, sagen wir, einer sehr konservativen, intellektuellen und Szene und der rechtsextremen Szene. Und die wirkt dann auf diese neue Rechte, wirkt dann auch auf die AfD ein, und die AfD ist dann halt auch nochmal eine Art Scharnier, er hat eine entsprechende Scharnierfunktion, die wir ja auch schon ausgearbeitet haben. Eigentlich wollte ich noch darauf eingehen, wie weit die identitäre Bewegung bzw. die neue Rechte auch mit der AfD verbunden ist, weil da gibt es definitiv sehr viele Überschneidungen. Wir haben dafür keine Zeit, deswegen würde ich einfach mal sagen, das ist eine eigene Folge wert. Dann können wir auch nochmal auf andere neurechte Akteure eingehen und wie die Einfluss auf die AfD nehmen. Und weil da gibt es definitiv, und deswegen ist es natürlich auch nochmal relevanter, darüber zu sprechen. Deswegen wollte ich jetzt hier nochmal abschließend sagen, wenn wir die ganze Zeit darüber reden, ob und wie schlimm die sind, schauen wir mal in den Verfassungsbericht 2017, das ist der letzte, den man einsehen kann, weil die identitäre Bewegung wird überwacht und es gibt eine Verdachtsfallbearbeitung, so nennt der Verfassungsschutz das. Von einzelnen Mitgliedern der identitären Bewegung Deutschland ist bekannt, dass sie Kontakte in die rechtsextremistische Szene unterhalten. Auch gehörten einige Führungsaktivisten zuvor rechtsextremistischen Organisationen an. Vor diesem Hintergrund sowie angesichts der auf ethnisch-völkisch abstammungsmäßigen Kriterien fußenden einwanderungskritischen und islamfeindlichen Haltung der Identitären Bewegung Deutschland liegen tatsächlich Anhaltspunkte für eine rechtsextremistische Bestrebung vor, die eine Bearbeitung der Gruppierung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz im Rahmen eines Verdachtsfalls begründen. Nur nochmal als Rechtfertigung, warum wir überhaupt über die reden. Sie werden vom Verfassungsschutz teilweise überwacht. Genau, und die stufen sie auch, selbst sagen wir mal, der Verfassungsschutz stuft sie als rechtsextrem ein.
Ich wollte gerade sagen, da könnte man ja mal klatschen, dass der Verfassungsschutz das auch hinkriegt, solche Gruppierungen.
Ja, jetzt ja auch bei der AfD, aber das wäre ja das nächste Thema dann, für nächste Woche, finde ich. Also, ja.
Genau, können wir gerne noch beim nächsten Mal genauer drauf eingehen. Ja, ich meine, man muss... Dass der Verfassungsschutz sich relativ lange damit schwer getan hat, die als im Endeffekt rechtsextrem einzustufen, zeigt eben auch diese Wirkmächtigkeit, die dieses Mimikry eben hat, die diesem Ganzen eben vorausgeht. Man hätte noch viel mehr Punkte ansprechen können, aber ich denke mal, wir haben soweit jetzt einen relativ guten, kurzen Überblick gegeben, was dahinter steht. Und wie gesagt, du hast es schon angesprochen, wir können über diese Verbindung der AfD zu den Identitären nochmal sprechen. Wir können in dem Punkt dann wahrscheinlich genauso nochmal über die mittlerweile größer werdenden Verbindungen zwischen AfD und Burschenschaft dann auch nochmal sprechen, weil das, glaube ich, auch relativ interessant ist, auch was die ideologischen Verstrickungen da angeht und die Tradition oder die Bilder, die halt da vermittelt werden. Und das sind, glaube ich, alles Punkte, die wir definitiv nochmal ansprechen können.
Wieso können? Ich würde sagen, wir haben ja jetzt die neue Rechte auch allgemein erklärt. Da gibt es ja noch andere Strömungen. Über die reden wir dann einfach in einer der nächsten Folgen nochmal und weil da gibt es ja noch ganz andere Organisationen, die noch viel relevanter Einfluss auf die AfD nehmen. Und dann reden wir über die Verbindung der neuen Rechten inklusive der identitären Bewegung mit der AfD. Das ist doch eine Folge wert.
Das klingt wunderbar.
Gut.
Habt ihr es euch notiert?
Und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und sind bei 1:03. Wenn du das runterschneidest, sind wir unter 1 Stunde.
Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten und dann bis...
Vielen Dank, es war...
Zum nächsten Mal.
Sorry. Es war mir auch eine Freude, wie immer, Sven, mit dir, mit euch am Computer oder wo auch immer ihr das hört. Genau, und sagt euren Freunden, was für einen tollen Podcast wir machen hier, ne? Au revoir, nouvelle droite, Alain de Benoît.
Bis zum nächsten Mal.